So kommen wir heute Abend zu einem Thema, das eigentlich nicht nur immer wieder ein aufregendes Thema ist, weil wir Menschen dem Vater hier nicht richtig verstehen in dem, was er vermitteln will. Weil wir Gott nicht verstehen in sein Rat, in der Ordnung der Schöpfung, eine Ordnung, die immer mehr verloren geht. Als Gott die Welt schuf und alles, was darin ist, auch Menschen, Mann und Frau, sah er sich das Ganze an und hat gesagt, das ist gut. Und wir überlegen oft, was gut eigentlich bedeuten kann. Es war rein, es war Harmonie. Es war nichts Unreines da, keine Verletzungen, keine Finsternis. Es war einfach gut. Es lief alles harmonisch. Ein Stück dieser Harmonie ist verloren gegangen und geht auch immer mehr verloren, je mehr wir uns entfernen von seinem Wort, von seinen Ordnungen, die niedergeschrieben sind in sein Wort. Wir sind so weit, dass nicht nur Menschen in der Welt mit Gottes Ordnung Probleme haben, sondern wir sind schon so weit, dass innerhalb der Gemeinde Menschen Probleme haben mit Gottes Ordnung. Und ich denke, es ist oft so, dass sie Probleme haben, weil damit nicht richtig umgegangen wird. Dass Gottes Ordnung auch innerhalb des Leibes falsch ausgelegt werden, beziehungsweise auch missbraucht werden. Dass Gottes Ordnung, die ja gegeben sind, um Freiheit einfach uns zu bringen, gebraucht werden, um Menschen zu unterdrücken. Und ich denke, wir sehen das alle hier und da. Wenn Gottes Ordnung richtig angewandt werden, bringen sie immer Freiheit. Wenn sie falsch angewandt werden und sie können sehr fromm angebracht werden, aber falsch ausgelegt, dann machen sie Menschen zu Knechten. Sie machen Menschen schuldig, sie knicken Menschen. Der Mensch kommt unter Zwänge. Wenn aber inspiriert durch den Heiligen Geist, dann bringen sie Freiheit und Freude und vermitteln auch Kraft. Und der Mensch freut sich darüber, wie David es tut. Nachts wird er wach und bricht aus in Anbetung und sagt, Herr, deine Ordnungen, Mann, deine Ordnung, das ist sowas Schönes. Und wir merken, wie schwer das ist, bereits schon als Eltern mit unseren Kindern, oder? Und unseren Kindern Ordnung beizubringen, das kommt nicht. Natürlich, das ist eine mühsame Sache. Auch gerade wenn sie Teenager, wenn sie klein sind, ist es manchmal einfacher, als wenn sie selber anfangen zu denken und Teenager sind und oder Erwachsene werden, dann ist man dazu verführt, wird man dazu verführt, sogar Druck auszuüben. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann kriegst du kein Essen. Ob das richtig ist oder nicht, kann man in Frage stellen. Da muss man sich fragen, ist es nötig oder nicht? Lernt dadurch dieser junge Mensch die Ordnung Gottes zu schätzen oder beginnt er sie zu hassen? Von daher brauchen wir von Situation zu Situation Weisheit, diese Ordnung auszulegen. Und so, wenn es auch zu wesentlichen Fragen kommt, die uns als Familie, als Leib Christi, als Familie betreffen, auch hier in der Gemeinde, ist es so, dass wir die Dinge so verstehen müssen, wie Gott sie eigentlich gemeint hat, und sehen, dass es kein Gefängnis ist, sondern eigentlich Freiheit. Diese Ordnung, die Gott. Und Gott sagt das nicht einfach so und sagt, entweder ihr nehmt es an oder nicht. Ich erkläre euch das nicht mehr, das sagt Gott nicht, sondern er rechtet mit uns, auch durch Paulus. Paulus schreibt ja diesen Brief an Timotheus. Timotheus ist Pastor in Ephesus, wie wir bereits schon letzte Woche gesehen haben. Und er hat eine Verantwortung. Er ist ein junger Mann und hat auch Probleme mit Autorität. Ephesus ist ja eine Stadt, die eigentlich sehr, sehr weltlich ist. Viele Händler, viel Geld, viele Matrosen, viele leichte Frauen, unheimlich viel. Die Stadt ist eigentlich, sogar die Religion war durchzogen von Prostitution. Und gerade Frauen haben sehr unordentlich gelebt. In ihrer Unordnung haben sie Männer verführt. Sie haben bewusst unordentlich gelebt, um Menschen oder um Männer zu verführen. Außerhalb der Ordnung Gottes ist unordentlich. Meine Kinder sind im Materiellen unordentlich, das sehe ich, aber man kann auch im Geistlichen unordentlich sein. Außerhalb der Ordnung Gottes zu leben, heißt unordentlich. Und meine Seele leidet darunter, genauso wie ich, wenn ich im Zimmer eines unordentlichen Teenagers hineinlaufen will und auf die Nase falle, weil ich über Schuhe, Unterwäsche, Schulbücher, Tornister und womöglichst vielleicht ein Fahrrad stolpere und mir den Arm breche, dann leide ich unter die Unordnung in dem Zimmer. Aber so ist das auch im seelisch-geistlichen Bereich, dass ich leide und mir selber Schmerzen bereite und vielleicht auch andere wegen mein unordentliches Leben. Und da Paulus genauso die Liebe schätzt und liebt wie David, versucht er nicht nur Gottes Ordnung darzustellen, sondern logisch zu argumentieren. Er rechtet hier mit den Gemeindemitgliedern und sagt, das ist nicht nur meine Meinung. Und ich staune drüber, dass eigentlich so viele evangelikale Christen leider heute sagen, ja, das war für Ephesus und es war auch Paulus persönliche Meinung. Das muss ich widersprechen. Paulus baut es geistlich auf und er geht zurück zur Schöpfung und zum Sündenfall und sagt ganz klar, es ist nicht meine Meinung, es ist göttliche Ordnung. Und ich staune, wie viel logisches, vernünftiges, für mich zum Teil begeisterndes Denken, kann ich das so formulieren, hier in diesen Versen verborgen sind. Und er geht, das haben wir letzte Woche gesehen, wir sind in 1. Timotheus Kapitel 2 und wir haben die Sache mit dem Mann erstmal angesprochen. Wir werden sehen, in Genesis, nach dem Sündenfall, spricht Gott dem Manne zuerst an. In Epheser spricht er den Mann zuerst. Hier spricht er auch den Mann zuerst an. Wir müssen versuchen, auch die Sache hier objektiv, es geht hier gar nicht um Frauen, es geht hier um die Familie Gottes. Ich weiß es nicht, warum wir das hier zum Frauenproblem oder Paulus selbst zum Frauenhasser machen oder irgendeine Form von Macho, dass, wenn man das tut, reißt man das Ganze aus dem Kontext und macht etwas draus, was nicht ist. Es ist nicht sachlich. Und Paulus, wie auch Gott und auch Mose im Alten Testament und die Jünger in den Evangelien und Paulus überall in seinen Briefen, die gehen zuerst an den Mann ran. So will ich nun, Vers 8, dass die Männer beten an allen Orten. Das wünscht ihr euch doch bestimmt als Frauen. Oder ein Mann, der betet. Und wenn ich Frauen sage, sage ich nicht nur Ehefrauen. Und wir dürfen das nicht einengen hier auf Ehefrauen. Das ist grundsätzlich hier für die Familie Gottes. Das ist die Ordnung für die christliche Haustafel. Ist das okay? Kann man das sagen? Ihr wünscht euch auch als Schwestern Männer, die beten. Dann, ihr wisst, Männer, die im Gespräch mit Gott sind, sind Männer, die ein Empfinden haben, ein Bewusstsein dafür haben, dass Gott sie sieht, dass sie in der Gegenwart Gott leben und dass sie aus diesem Grund ein ordentliches Leben führen müssen, ein geheiligtes Leben. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände. Reine Hände. Gott, was ist das? Sind Gott geweihte Hände. Hände, die Gott dienen. Und Hände, die Gott dienen, sind gut für eine Frau. Die können nur gut sein. Heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Diese Pendel, oft ist es so mit Männern, entweder sind sie zornig oder sie sind Zweifler. Oder entweder Machos oder Hampelmänner. Wir Menschen sind Extremisten. Wir pendeln zwischen einem Extrem und den anderen. Ist doch oft so, oder? Ich sehe selber, wie Gott an mich wirkt, schon so lange ich bekehrt bin, und das sind schon 30 Jahre, und versucht, Gleichgewicht hineinzubringen in mein Leben. Sachlichkeit, Ausgewogenheit. Früher habe ich immer gependelt, auch nachdem ich mich bekehrt habe, zwischen zwei Extremen. Zorn hat nie eine Frau geholfen, ist nie eine Frau zum Segen geworden, und Zweifel doch auch nicht, oder? Die Frau fühlt sich selber unsicher. Beides kannst du nicht gebrauchen. Und dann kommt er zur Frau. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung, sie sollen schick aussehen. Wir sind hier in Ephesus, und Ephesus ist Frankfurt, Berlin, Hannover, Stuttgart, Mainz, Bremen, London, Paris. Unsere Städte sind alle wie Ephesus. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht. Nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand. Er bezieht sich hier auf die leichte Frauen, Frauen, die weltlich sind und ihr Verlangen nach einem Mann befriedigen, indem dass sie ihm sexuell anmachen. Diese Stadt war, gesagt, voller Prostituierten. Und viele Frauen, die nicht in der Prostitution waren, haben gesehen, welche Anziehungskraft diese Frauen hatten und ihre eigenen Männer, ne, zu gefallen und zu halten und auch vielleicht auch andere anzusprechen oder einen Mann zu gewinnen, ne, passen sie sich die Welt an. Und zwar nicht nur die normalen weltlichen Frauen, sondern Frauen in der Gemeinde. Es war ein Problem da. Und das, damals war es kulturell üblich, wie es heute noch ist, in vielen diesen Ländern, dass Frauen Kopftücher tragen. Nicht nur Frauen aus der Brüdergemeinde. Frauen aus anderen Kreisen, aus anderen Religionen haben Kopftücher, wie sie es heute noch in Indien und vielen arabischen Ländern, asiatischen Ländern, südamerikanischen Ländern, und auch die, das war da normal. Eine Frau, die anständig war, hat ihr Kopf gedeckt. Prostituierten haben es aber nicht gemacht. Die haben ihre Haare aufgedonnert, um aufzufallen, um die Aufmerksamkeit von Männern auf sich zu ziehen. Ist das denn gut? dass eine Frau dies tut. Ja. Ist es göttlich? Ja. Ist es völlig natürlich? Es kommt nun darauf an, wie. Gott hat ein Verlangen in eine Frau hineingelegt nach etwas. Und die Frau weiß nicht immer, was das ist. Es geht uns alles, nicht nur Frauen, Männern geht das auch. Wir haben Verlangen, wir wissen, da ist ein starker Verlangen und wir probieren viele Dinge aus und entdecken, das ist es nicht, das war es nicht. Und so gehen wir von einer Sache zu anderen, oder? Gott hat die Frau einen Verlangen gegeben nach einem Mann. Und das ist natürlich und schön. Glaubt ihr mir das? 1. Mose. Kapitel, ich glaube, es ist 3. Ich glaube, es ist noch in 3, ja. Sündenfall. Wir lesen, interessanterweise, hier wieder der Mann. Lass uns doch erst mal ganz kurz Kapitel 3, Vers 6 lesen. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre. Also die Frau wird hier von ihr Gefühl gelockt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überziehe heute Abend. Ich gehe oft einkaufen mit meiner Frau und eigentlich gehe ich sehr gern. Montags ist Sabbat für uns, da haben wir unser Ruhetag, gehen, trinken mein Käffchen, einen gepflegten Kaffee und nehmen uns Zeit. Und öfters sage ich, Gabi, ja, lass uns doch mal einen Bummel machen und wir machen Bummel. Und da ist dieses Bedürfnis da auch Dinge zu erwerben, was ja auch natürlich ist. Frau möchte ihr Zuhause schön machen, sie möchte schön gestalten, sie möchte ihre Gäste, Gäste verwöhnen können und dazu braucht sie Werkzeug, oder? Es gibt auch das natürliche Gesunde in dem Ganzen. Wir sollen keine Materialisten sein, andererseits, wir sollen auch nüchtern sein, ohne Materie geht das nicht. Und hier eine Kerze und da eine Vase und in der Küche, das Küchenbesteck soll vernünftig rostfrei sein. Und Gabi mag Sachen, die glänzen. Und ich versuche Gabi immer zu sagen, Gabi, nicht alles, was glänzt, ist gut. Guck mal, wie alt und matt ich bin und bin doch gar nicht so schlecht. Nicht alles, lass dich nicht gleich blenden. Die Frau lässt sich sehr schnell blenden. Sie braucht den Mann zur Seite. Er überlegt und durchdenkt. Was kostet das? Denkt schon anders, ne? Nicht ist das schön, glitzert das, sieht das super aus, sondern was eigentlich hat das für einen Wert und ist es Qualität? Ich will jetzt nicht generalisieren und sagen, die Frauen denken nicht nach. Nein, aber ich glaube, dass man dennoch sagen kann, dass eine Frau doch eigentlich einen Mann oft gut gebrauchen kann, um ihr zu helfen, nachzudenken. Kann ich das so formulieren? Nein. Okay. Dann lass uns mal Schluss machen. Und das Weib sah. Dann die Bibel sagt es hier, meine liebe Schwester. Nicht Peter. Und das war mal. Wer hat sich da verführen lassen mit Augenlust? Wir sollen das wirklich genau sehen, weil der Paulus, der ja Theologe ist, baut es hier auf. Da gibt es so viel Gutes, biblisches, logisches Denken hier in den Ganzen. Es ist nur gutes, biblisches, logisches Denken. Und das war da, dass von es vom Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Der Teufel ist ein linker Hund. Er weiß, wie er unsere Frauen verführen soll. Und er trifft uns, Männer wie Frauen, da wo wir schwach sind. Weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war. Ist das nicht ein Schlappschwanz? Ist das nicht ein Hampelmann? Er guckt einfach zu, wie seine Frau verführt wird und sagt gar nichts. Schäm dich, Mann. Du übernimmst hier gar nicht die Verantwortung für die Frau, die Gott dir aus deiner Seite, dir zur Seite gegeben hat. Und das machen viele Männer. Die gucken einfach zu und beschweren sich dann noch über ihre Frauen, dass sie so dynamisch sind, dass sie so viel vorhaben, sind neidisch auf sie im Geheim, dass sie so erfolgreich sind. Sie lassen einfach Dinge zu, die auch oft nicht gut oder nötig sind, greifen nicht ein und helfen ihre Frauen, dass sie eben nicht verführt werden. Hier steht der Mann da und guckt zu. Wir machen jetzt einen Sprung. Das ist die Situation. Wieder zurück. Hier versagt der Mann und Paulus sagt zu den Römern, Adam war das. Der ist nicht die Rede in der Bibel, dass Eva, sondern es ist Rede, wenn ich sie rede, wo fängt die Sünde an? Sie fängt bei Adam an. Adam hat sich versündet. Und hier meine ich, ist der Grund. Er hat versagt, das zu sein für seine Frau, was er eigentlich sein sollte. Was seine Frau auch in Geheim sich wünscht. Das ist so wichtig. Mann, ich muss mich beeilen. Da sprach Gott der Herr, Vers 14, zu der Schlange. Gott spricht die Sache an, wie sie angesprochen werden muss. Zuerst Satan, er ist der Verführer. Er hat seine Kinder hier ins Unheil hineingerissen. Er hat sie zu Sünde versucht. Ist das okay? Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf der Erde. Auf deinen Bauch sollst du kriechen. Ich möchte mir wissen, wie viele Beine eigentlich die Schlange mal hatte. Und allen Tieren auf dem Felden. Auf deinen Bauch sollst du kriechen. Und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und den Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und der soll dir den Kopf zertreten. Das sehen wir auch im Text hier, verborgen im Text heute. Und du wirst ihn die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter den Mühen sollst du Kinder gebären. Und was steht da? Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Frauen haben Verlangen. Wir haben auch natürlich ein Verlangen. Nur wir können mit diesen Verlangen nicht umgehen. Wir haben das nicht unter Kontrolle. Und wir strecken uns manchmal aus nach Dingen, die unser Verlangen nicht stillen. Warum? Weil wir alle in die Irre gegangen sind. Wir sind blind, wir sind abgefallen. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und weil du gehorcht hast die Stimme deines Weibes. Ich hoffe, wir denken an diese Stellen, wenn wir Paulus hier lesen in Timotheus. Die Frau soll dem Manne nicht lehren. Wir können das hier schon im Text sehen. Das, was Paulus da macht, ist biblisch. Das ist nicht seine persönliche Meinung. Und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Oft denken heute Menschen, ich brauche einen Job, mein Job muss mich erfüllen. Ich muss mich freuen bei der Arbeit. Das muss Spaß machen. Wenn es so ist, wenn Gott diesen Fluch in dem Maße bei dir weggenommen hat, dann ist doch schön, da freue ich mich. Aber die Verheißung steht da nicht drauf. Dann Schweiß, unser Angesicht. Es ist Beschäftigungstherapie. Und Gott hat sich das ausgedacht, dass es hart ist. Dass wir unter Druck kommen. Es kostet uns was. Wir müssen uns durchsetzen und dranbleiben an der Arbeit. Und dennoch gehen, auch wenn wir keine Lust haben. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest. Davon du, ganze Leben, oder? Davon du gekommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Gut, zurück zum Text. Hier sehen wir, dass die Frau einen natürlichen Verlangen hat, das eigentlich nur im Mann befriedigt werden kann. Nur haben diese Frauen hier ein Verlangen nach etwas. Und weil sie ein Verlangen haben und instinktiv das zum Manne geht, dann machen sie sich so schick wie möglich und Gott hat nichts dagegen. Es soll nur anständig sein. Das, was Paulus kulturell hier sagt, ausgelegt, die Kultur geistlich ausgelegt, du sollst nicht, bitte, ich spreche es aus, du sollst nicht wie eine Hure aussehen. Du sollst schön gepflegt. Und es ist wichtig, dass du schön riechst, dass deine Haare schön aussehen, dass du wirklich attraktiv bist. Aber nicht auf der Ebene wie die Frauen draußen in der Welt. Da gibt es einen Unterschied. Und er fährt fort und sagt, eine Frau lerne, sondern wie sich ziemt für Frauen, wie sich ziemt für Gottes Kinder. Wir werden auch noch lesen, Frauen haben eine Aufgabe in der Gemeinde, nicht nur zu Hause. Frauen haben eine Aufgabe in der Gemeinde, ihre Töchter in der Gemeinde so zu erziehen. Eine Verantwortung. Frauen lehren auch. Und sie haben eine Aufgabe zu lehren in der Gemeinde. Nur es hat einen Platz. Es hat wie alles andere, wie auch der Mann, das hat Grenzen. Männern sind Grenzen gesetzt worden und Frauen auch. Sondern wie sich ziemt für Frauen, die Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Wie lernt eine Frau, der Mann genauso, aber hier geht es um die Frau. Wie lernt die Frau? Der Mann lernt es genauso. Wo? In Unterordnung. Wisst ihr, wenn ich die Ordnung Gottes nicht respektiere, werde ich bestimmte Dinge, mein geistliches Leben kommt zum Stocken. Es kommt zum Stillstand. Irgendwann komme ich nicht weiter. Weil ich mir nicht mehr die Ordnung Gottes füge. Lernen ist eine Herzenssache und nicht eine Sache des Kopfes, nur des Kopfes. Über und durch den Kopf ins Herz. Lernen ist eine Sache des Herzens. Deswegen hat es mit einer Haltung zu tun. Und die Haltung ist Unterordnung. Was tat Maria? Maria tat das Beste. Was war das? Wo saß Maria? Und das gilt auch für einen Mann. Ich kann nur wirklich von Gott lernen. Es wird nur funken und fließen mit Weisheit und Vollmacht. Ich werde nur Erkenntnis haben, wenn ich mich die Ordnung Gottes füge. Erst Ordnung, dann lernen. Maria, du hast den richtigen Platz erwählt. Eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Das, wie gesagt, hier, dieser Vers wird kaum noch vorgelesen und sehr wenige glauben daran, dass es für heute in der Gemeinde gilt. Ist es altmodisch? Die Welt hat sich verändert. Das ist nicht mehr so, wie es mal war. Was sagt Jesus? Ich bleibe und verändere mich nicht und mein Wort bleibt und verändert sich nicht. Gott passt sich diese Welt nicht an. Diese Welt muss sich Gott anpassen. Die Gemeinde darf sich niemals der Welt anpassen. Sie muss sich das Wort Gottes anpassen und bleiben. Und nur dann kann Gott sie segnen. Wir können sagen, ja, Paulus hat das gelernt. Nee, meiner Ansicht nach, wir haben es auch gelesen, eigentlich in den letzten Wochen. Mose hat es gelernt. Die Propheten haben es gelernt. Salomo hat es gelehrt. Die Rolle der Frau. Spricht er auch. Petrus, Paulus, Titus. Und ich bin davon überzeugt, dass alle Jünger das unterstreichen würden, was Paulus hier geschrieben hat. Ich weiß, dass Gott es unterstreicht. Und ich weiß ganz genau, dass es nicht Paulus' Meinung ist. Nach wie vor. 1. Petrus. Oder 2. Petrus. Kapitel 1. Wenn du das hier nicht glauben kannst, wirst du Probleme haben dein Leben lang. Ich habe den Vertrauen Gott gegenüber, dass sein Wort stimmt, dass es inspiriert ist, dass es genau stimmt und dass es heute noch so gilt wie damals. 2. Petrus, Kapitel 1, und wir lesen ab 16. Denn wir sind nicht Petrus, denn wir sind nicht ausgeklügelte Fabel gefolgt, dass wir euch kundgetan haben, die Kraft aus den Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Er sagt hier, wir haben Gottes Stimme gehört und haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben Wunder gesehen, vielleicht, dass Menschen gesund geworden sind und darüber schwärmen wir, oder? Gerade wenn es jetzt ein Blinder sehen wird oder ein Lama geht, das ist doch ein heftiges Erlebnis. Die Kraft Gottes so zu sehen ist doch echt, echt stark. Und es stärkt uns den Glauben. Es gibt uns ein Stück Gewissheit. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von den großer Herrlichkeit. Dieses, mein lieber Sohn, wir haben Gott gehört, wie er mit Jesus sprach. Wir haben Gottes Herrlichkeit in Christus gesehen. Wir haben die Wunder gesehen. Wir haben die Macht und Kraft Gottes gesehen in Jesus Christus. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen. Als wir mit ihm waren auf dem heiligen Bergen. Und so fester haben wir das prophetische Wort. Kann das klarer sein? Stärker als alle Wunder. Stärker als alles, was wir gesehen und gehört haben. Stärker als die Offenbarung der Macht Gottes. Zuverlässiger. Ein Fels. Das bleibt. Und sich nicht es bleibt in Ewigkeit. Und so fester haben wir das prophetische Wort. Das ist hier das prophetische Wort. Nicht Prophezeiung. Das hier ist gemeint, das Wort Gottes. Nicht, dass jemand das falsch versteht. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Als auf ein Licht, dass das scheint an einen dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euer Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen. Und so fester haben wir, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigene Auslegung ist. Bitteschön. Das löscht doch all diese Meinung über Paulus, oder? Kulturell gemeint, seine persönliche Meinung. Und wenn er gesagt hat, dennoch war diese Meinung, die er hatte, Gottes Meinung. Das unterstreicht lediglich das, was Paulus sagt. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Gibt doch keine Zweifel, oder? Wisst ihr, das Wort Gottes hier ist ein Fels. Darauf bilde ich meine Meinung. Nicht von der Bildzeitung, sondern von hier. Und ich lese daran. Und wir lesen so viele fromme Bücher, Geschwister. So viele fromme Bücher sind okay. Aber wenn du die Bibel nicht besser kennst als die Bücher, die du liest, hast du Probleme. Du hast große Probleme. Denn sie erzählen dir Dinge, die nicht stimmen und du kriegst das nicht mit. Wenn du ein Buch auftust, wenn du prüfen sollst hier vorne am Sonntag, prüfe, leg das Buch hin und sag, Herr, wenn irgendwas hier drin nicht in Ordnung ist, dann sei gnädig mit mir, dass ich das Wort nicht so kenne, dass ich das nicht erkenne. Und lass Gnade walten, dass ich es merke und zeige du mir, wie es richtig ist. Lies doch nicht einfach Bücher. Ich habe Bücher hier geschenkt, hier in diese Gemeinde, zu diesem Thema von Frauen, die unglücklich abgedackelt sind. Weil nicht ich, sondern wir als Gemeinde das anders sehen, als manche andere tolerante Gemeinde, die Angst haben, dass sie Schwestern verlieren und deswegen denen nach dem Munde reden. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Wo wollte ich hin? Das hier ist unsere Grundlage. Das ist Wort Gottes. Und das Wort Gottes stimmt. Und es ist schlicht und einfach. Wir brauchen es nicht kompliziert zu machen. Und ich habe, wie gesagt, solche Bücher geschenkt gekriegt. Ich habe gedacht, ich bin verpflichtet. Ich habe die Frau lieb. Ich weiß nicht, warum sie mich hasst, aber ich habe die Frau lieb. Und wirklich, oft sind das Frauen, die ich wirklich lieb hatte. Und meine Frau auch. Und wir haben sie geschätzt. Und es hat uns wehgetan, dass wir hier in elementaren Dingen, die so deutlich in der Schrift sind, irgendwie auseinandergegangen sind. Sind wir nicht zurechtgekommen, auch gefühlsmäßig. Aber wo soll ich denn hin? Soll ich den Menschen hinterherlaufen? Ich sag das nie wieder, komm zurück. Kann man auch anders sehen. Man, so ein Pastor ist doch gefährlich, oder? Ist der Wahnsinn. Verflucht ist der, der hinzufügt. Verflucht ist der, der wegnimmt. Ob es der Papst ist oder irgendein evangelikaler Pastor. Zurück zum Text. In Timotheus. Ist das jetzt nun Paulus' Meinung? Eigentlich ist es klar, ist es nicht. Die zweite Frage ist es nur für die Gemeinde in Ephesus gemeint? Das sagen auch viele. Das war ein lokales Problem. Muss ich widersprechen. Steht ganz klar in der Bibel, dass es nicht so war. 1. Korinther 14. Wir lesen 33 bis 36. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Unordnung bringt Unfrieden. Ich bin in Häusern gewesen, es ist auch eine geistliche Sache. Du kommst hinein, da wo göttliche Ordnung herrscht, ist so ein Friede, so eine Ruhe. Du denkst, hier kann ich mich hinsetzen und bleiben. Das ist so eine Ruhe, das ist so ausgeglichen, solch eine Harmonie, das duftet ja richtig nach Harmonie. Ruhe und Frieden. Und ich habe den Leben der Menschen, die dieses Haus geführt haben, Mann und Frau, gesehen, das sind Menschen, die nach der Ordnung Gottes leben. Das spürst du regelrecht. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, was Unfriede bringt, sondern ein Gott des Friedens. Durch Ordnung kommt Frieden. Hier sagt er, wie in Ephesus in der Gemeinde. Oder? Wie in allen Gemeinden der Heiligen. in allen Gemeinden, nicht in Ephesus, sollen die Frauen schweigen. Wo sollen sie schweigen? Ich habe fürchterliche Machos kennengelernt. Schweige Frau, schweige Weib. Das ist überhaupt nicht gemeint. Und wir kommen noch hinzu im Text. Das wird ganz deutlich im Text. Die Frage ist nach Predigen in der Gemeindeversammlung und nichts mehr. Das ist hier mit Schweigen gemeint. Warum? Die Frauen in Korinth und in Ephesus haben ihr Bedürfnis gesehen und geliebt zu werden und ihre Freude am Geistlichen, an die Erkenntnis sind aufgestanden und haben angefangen zu predigen. Und es ist Unordnung entstanden in der Gemeinde. Paulus hat gesagt, nee, so geht's nicht, Jungs. Gott will uns segnen, auch Erkenntnis unserer Frauen. Aber es muss eine göttliche Ordnung. Und wie gesagt, die Grundlage ist das, was wir gelesen haben in Mose, wie auch das, was er an Timotheus schreibt. In der Gemeindeversammlung, wenn die ganze Gemeinde zusammen ist, sollen sie nicht predigen. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, das heißt hier zu predigen, zu lehren. Das heißt nicht, dass eine Frau in der Gemeinde nicht Zeugnis geben kann. Das heißt nicht, dass eine Frau nicht beten kann. Das heißt nicht, habe ich das überhaupt gelesen? Galater, lass uns mal einen Sprung nach Galater und dann das hier zu Ende lesen, damit wir begreifen, eigentlich, wie der Vater denkt, wenn er seine Kinder sieht. Guckt mal hier, Galater, Kapitel 3, hält doch den Finger da in Korinther drin und guckt nach Galater. Da gibt es so viel, hier kann man stundenlang drüber lehren. Ich schaffe nur eine grobe Grundlage und hoffe, dass Gott euch heute Abend überzeugen kann davon, dass die Sache schön und gut ist für Frau und für Mann. Galater, Kapitel 3. Lesen wir einfach ab Vers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr seid alle Kinder. Und beim Kindern macht der Papa keinen Unterschied, ob sie Männchen oder Weibchen sind. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Also bitte schön, bei Gott gibt es weder Vorteile für einen Mann noch Nachteile für eine Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. In Christus seid ihr alle gleich. Egal aus welchem sozialen Bereich ihr kommt. Egal aus welchem Land. Und egal ob ihr Mann oder Frau. Das gibt Mann oder Frau gibt es bei Gott nicht. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Ihr seid alle in Christus gleich. Ist es nicht so wie in der Welt? In Christus gibt es keine Nationalitäten, keine sozialen Unterschiede und nicht Mann oder Frau. Am Fuß des Kreuzes seid ihr alle gleich. Das ist das, was ihr hier seid. Am Fuß des Kreuzes seid ihr alle gleich. Keiner genießt spezielle Privilegien oder einen höheren Stand. Das gibt es bei Gott nicht. Hier geht es nicht um Stand, hier geht es um Aufgaben und Aufgabenbereich. Wieder zurück zu Korinther. Sollen die Frauen schweigen in der Gemeindeversammlung? Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen nicht sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und Paulus muss klar reden, weil es in Korinth und Ephesus wirklich chaotisch war. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Eine Frau kann sich hinsetzen zusammen. Ein Mann, der das nicht zulässt. Es gibt Männer, die nicht zulassen, dass ihre Frauen, ob die es glaubt oder nicht, zu Hause beten. Sie müssen schweigen. Ihr mögt es nicht glauben, das ist Tatsache und es ist auch in manchen Ländern und Kulturen sehr verbreitet, dass die Frau nicht beten darf. Wir kennen das nur hier von uns aus der Gemeinde. Ne? Eine Gemeinde, die hoffentlich etwas gesünder ist als so ein schreckliche Zustände. Zu Hause beten, singen, mit dem Mann rechten, die Bibel aufschlagen, fragen, erklären, auch die Frau, meine Frau sagt mir solch tolle Sachen. Ich habe durch meine Frau solche tolle geistliche Erkenntnisse. Wir sind alle gleich. Wir haben denselben Heiligen Geist und Gott inspiriert und wir lernen von und durch unsere Frauen. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir kranke Männer und brauchen Hilfe. Es steht aber der Frau schlecht an, in der Gemeinde zu predigen. Oder ist das Wort Gottes von euch? Jetzt sehen wir, er wird zynisch. Ihr macht das anders in der Gemeinde. Frauen predigen, die stehen auf und... Na, oder haben wir das Evangelium von euch bekommen oder ihr von uns? Das finde ich so süß, was Paulus hier sagt. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist alleine zu euch gekommen? Inzwischen seid ihr so weit geistlich, ihr wollt uns was erzählen. Die Sache mit der Frau ist anders. Seht ihr, was Paulus damals schon für ein Problem hatte? Zurück zu Timotheus. Guck mal, wir müssen hier durchrasen, dennoch, lass uns mal rasen. 2. Timotheus 2 und wir waren in Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung oder sie lernt durch die Ordnung, lernt die Frau genauso wie der Mann. Der Mann vergisst auch oft, er muss sich doch unterordnen. Der Mann muss sich in der Welt unterordnen. Bei der Firma, Paulus spricht darüber. Politiker, Könige. Die Ordnung des Staates muss sich man sich unterordnen. Er ist Christus untergeordnet. Eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Er begründet das biblisch, geschichtlich, theologisch und sagt, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt. Wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Hier, dieser Vers ist, eigentlich kann man vielfältig auslegen. Die Frau wird ja, das wissen wir ja, sie ist nicht erlöst durch dem, dass sie Kinder kriegt, oder? Selig werden. Aber wieder zurück zu dem, was wir gelesen haben. Die Schlange würde in den Versen beißen, aber durch die Frau würde wer kommen? Der Erlöser. Das bezieht sich hier auch auf eine prophetische Aussage. Wer ist über die Frau hinaus jetzt? Also, ihr habt mich verstanden, worauf ich mich beziehe. Maria ist verführt worden, in Sünde gefallen. Eva. Die Schlange beißt in die Ferse. Aber durch die Frau, wer gebärt denn den Erlöser? Maria, Jesus Christus. Und wer zertritt die Schlange den Kopf? Jesus. Durch Maria, durch das Gebären, bringt eine Frau, der Mann gebärt nicht, bringt Maria den Erlöser zur Welt. Und darauf bezieht sich dieser Vers. Darüber hinaus aber, wer ist noch Braut, wer ist noch Frau? Die Gemeinde. Wie werden Menschen wieder geboren durch die Braut, durch die Gemeinde. Das ist hier mit gemeint hier in diesem Vers. Man darf es nicht überziehen und versuchen, das so zu verstehen, dass hier gemeint wird, dass die Frau erlöst wird durch dem, dass sie gebärt. Das würde die ganze Schrift widersprechen. Die spricht ja dagegen. Das bezieht sich, wie gesagt, auf die Funktion des Leibes Christi. Wir sind die Braut Christi und wir gebären Kinder. Wir bringen Frucht, wir führen Menschen zum Glauben. Und Maria gebärt den Erlöser. Und dieser Erlöser zertritt die Schlange den Kopf, überwindet. Durch die Frau werden wir erlöst. Durch Maria. Durch ihren Sohn, Marias Sohn. Jetzt wollen wir abschließen mit ein paar Versen in Titus. Und zwar, die Probleme gab es überall. Paulus hat nicht nur an Timotheus in Ephesus, sondern an Titus in Kreta geschrieben. Titus hatte ähnliche Probleme und beschäftigt sich genauso mit. Und wir lesen deswegen in Titus, das sind ein paar Seiten weiter, in Kapitel 2 ein paar Verse, nur 1-8, und wir machen den Schluss. Ich wusste, dass ich ein paar Minuten mehr brauche heute Abend. Ich habe versucht, es so zu komprimieren, wie es überhaupt möglich ist. Aber wir lesen Titus 2, Verse 1-8. Du aber rede, wie es sich ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, hier, was sehen wir wieder? Die Männer sind zuerst drin. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleugnerisch, nicht viel reden, nicht viel erzählen, sie sollen lieber ruhig sein. Nicht den Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Die Frau soll lehren. Und sie soll lehren auch in der Gemeinde. Und die jungen Frauen anhalten, die jungen Frauen in der Gemeinde anhalten, lehren, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Wenn ich das Wort Gottes nicht für als Wahrheit ansehe und das Wort Gottes relativiere, ist es eine Form von Verachtung. Ich achte das Wort nicht als Wahrheit. Es ist unverfälscht, es ist wahr und es ist Gottes Wort. Wenn ich das so sehe, dann achte ich darauf. Und wenn ich darauf achte, ist, weil es ein guter Rat ist. Und wenn es ein guter Rat ist, dann tue ich es. Wenn ich es aber nicht achte, als Wahrheit, wenn ich es nicht tue, mache ich sein Wort zum Witz. Ich kann nicht sagen, ich habe große Achtung vor Gottes Wort, und dass ich sein Wort ernst nehme und es nicht tue, das widerspricht sich, das ist ein Widerspruch. Ich kann auch nicht sagen, die Zeiten haben sich verändert. Das Wort hier, damit das Wort Gottes nicht verlästert wäre, im englischen Text ist Blasphemie. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes nicht ernst nehme, wie es geschrieben ist, gehe ich die Gefahr ein, blasphemisch zu handeln Gott gegenüber. Es ist eine Gefahr. Am Fuß des Kreuzes sind wir alle gleich. Am Fuß des Kreuzes bekommen wir die Erleuchtung und lernen, wenn wir uns die Ordnung Gottes fügen? Und Maria hatte das beste Platz erwählt, weil sie sich Jesus Christus und sein Wort gefügt hat. Es ist erstaunlich, eigentlich, ich staune darüber, wie viel Eva Herrmann sagt, dass eigentlich total übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Ich weiß es nicht, wie viel sie in der Bibel gelesen hat. Ich weiß auch nicht, wo ihre Eltern zur Kirche, in der Kirche oder überhaupt. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nur ich sehe das viel und sie provoziert und sie erzeugt solch einen Wirbel. Und ich staune über die Frau, ehrlich gesagt, was sie für Mut hat. Sie stellt sich zu biblischen Wahrheiten. Und sie erzeugen Wirbel und Leute wehren sich dagegen, weil es biblische Prinzipien und Maßstäben sind, die sie anwendet in ihrem logischen Denken. Vielleicht ist es ohne es zu wissen, ich weiß es nicht. Eigentlich würde es gut, sie zu hören zu diesem Thema. Glaube, Wort Gottes, wo hast du deine Maßstäbe? Interessant, dass ihr Name auch Eva ist, oder? Alles, was Eva hat, das gut ist, und das ist eine ganze Menge, ist es mehr manchmal, als in manchen Gemeinden vorhanden ist zu diesem Thema, ist von Gott. Seine Ordnungen sind gut. Er meint es gut mit uns. Und wenn wir uns seine Ordnung fügen und die ernst nehmen, dann wird er uns segnen. Wenn wir es nicht tun, gehen wir die Gefahr ein, auch als Gemeinde, verflucht zu werden. Weil wir sein Wort nicht achten, nicht schätzen, nicht lieben, nicht treu bleiben. Das macht uns das Leben oft schwer als Gemeinde. Aber ich denke, dass wir dennoch sein Wort treu bleiben sollen. Und es gibt auch gerade in diesem Bereich unheimlich viel Wirbel, nicht nur um diesen Thema herum in der Kirche, die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau, auch in der Sexualität, auch in der Ehe, sondern es gibt viel Wirbel auch innerhalb der evangelikalen Bewegung. Wenn du so weit bist, dass du eigentlich sagst, ich glaube, das, was Petrus da schreibt, dass das Wort Gottes inspiriert, das Wort Gottes ist und dass der Heilige Geist es geschützt und bewahrt ist und dass es Wahrheit ist und dass es noch so gilt heute wie damals, gehst du die Gefahr ein, als Fundamentalist abgestempelt zu werden. Und Fundamentalist ist eigentlich etwas Negatives heute. Im Grunde genommen, ganz nüchtern, sachlich gesehen, ist Fundamentalist überhaupt nicht negativ. Mein Fundament ist Christus Jesus und er ist das Wort. Und darauf ist mein ganzes Denken, meine Entscheidung, die Erziehung meiner Kinder, mein Leben in der Gemeinde, darauf ist es gegründet, auf diesem Fundament. Ich bin in dem Sinn Fundamentalist, aber ich bin nicht Fundamentalist. Und darauf beziehen sie sich, wie die Amerikaner, ne? Die mit Bibel in einer Hand und Gewehr in die andere vor den Krankenhäusern stehen und die Ärzte abschießen, die Kinder abtreiben. Das ist Fundamentalist im negativen Sinn. Und damit haben wir überhaupt nichts an Hut. Jesus ist total dagegen. Fundamentalist ist negativ geworden. Die Fundamentalisten, Moslems, die fundamentalistischen Christen, deren Fundament ist, Gottes Ordnung mit Gewalt durchzusetzen. Niemals. Niemals. Freiwillig. Als Licht, als Hoffnung, als Rat. Als ein Wort, womit wir umgehen können. Gott will mit uns rechten. Er möchte uns überzeugen, dass sein Wort gut und recht ist. Vater, wir danken dir dafür, dass du uns helfen willst, in deiner Ordnung zu leben. Wir danken dir dafür, Herr, dass dein Wort Licht ist, dass es Öl ist, dass es Honig ist, dass es heilt, dass es aufrichtet. Jesus, und dass es alles aus unseren Gedanken vertreibt, wenn wir es lesen. Alles, was Lüge ist, alles, was Verzerrung ist, auch gegenüber dich und deiner Person, du bist gut und dein Wort ist gut und du meinst es gut mit uns. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu achten und es nicht zu verachten, es treu zu bleiben und vergib uns, Herr, wo wir so oft versagen, zu kurz kommen, wenn es darum geht, danach zu leben, zu Hause, in der Gemeinde und auch in der Welt, wo wir leben, Herr. Mach du uns zum Zeugnis darüber, wie herrlich deine Ordnungen sind, Herr. Amen.